Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Weltweit laut Verlagsangaben 600 Millionen verkaufte Bücher, übersetzt in 85 Sprachen. Videospiele, Verfilmungen, Merchandising-Artikel. Die Harry-Potter-Reihe von Joanne K. Rowling ist ein Kassenschlager. Viele erinnern sich bestimmt noch an Bilder von als Zauberer und Hexen verkleideten Menschen, die vor Buchhandlungen übernachteten, um den neuen Band druckfrisch in Händen halten zu können. Gerade hat Harry Potter noch eine eigene Fernsehserie bekommen, beim US-Fernsehsender HBO, produziert von Warner Brothers, Laufzeit 10 Jahre. Das Harry Potter-Fieber reißt also nicht ab. Und das, obwohl der erste Band, The Philosopher's Stone, im Original im Juni 1997 erschien. Als Der Stein der Weisen kam das Buch im Juni 1998 auf Deutsch heraus, also vor genau 25 Jahren. Anlass für uns, dem Phänomen Harry Potter auf den Grund zu gehen. Und zwar im Gespräch mit Lena Hoffmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Jugendbuchforschung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Ich habe sie zunächst gefragt, fangen wir mit dem Genre an. Welche Rolle für den außergewöhnlichen Erfolg von Harry Potter hat gespielt, dass die Romane so vieles auf sich vereinen? Internatsgeschichte, Abenteuerroman, Fantasy?
Ja, ich denke, das spielt in der Popularität dieser Texte eine ganz große Rolle, dass es eben sogenannte Genre-Hybride sind. Das heißt eben, gerade in der englischen Tradition stehend der Internatsroman, selbstverständlich die Fantastik, der Abenteuerroman, alle Elemente, die man so als Coming of Age heute im Populären bezeichnet, also Adoleszenznarrative, haben aber auch Elemente beispielsweise von Schauerliteratur in sich. Und wenn man eben so eine Kombination aus vielen populären Genres anbietet, dann stellt man damit sicher, dass die LeserInnen alle etwas finden werden, was sie interessiert. Ohne dass es jetzt in diesen Texten von Joanne Rowling aber so gerät, dass wir das Gefühl haben, wir haben das so in dieser Art schon 1000 Mal gelesen.
Sie haben ja gerade auch schon gesagt, Frau Hoffmann, alle Leserinnen und Leser. Und das meint ja auch Kinder und Erwachsene. Mhm. Der letzte Band, in dem ja reihenweise gestorben wird, den würde ich sowieso eher als Buch für Erwachsene sehen. Wieso sprechen diese Bücher alle Generationen an?
Ja, die sind ja seriell erschienen und eben so im Abstand immer von ungefähr einem Jahr. Also eben dieses Angebot von, wir begleiten da jetzt den Protagonisten und seine FreundInnen vom Alter von 10 Jahren bis dann eben ja ins junge Erwachsenenalter. Das heißt, der Art und Weise der Publikation ist das schon inhärent, dass da verschiedene Altersgruppen angesprochen werden. Und ich würde Ihnen zustimmen, diese Texte werden ja dann im Laufe der Zeit immer komplexer und auch immer düsterer und entwickeln sich eigentlich so von diesem stark kinderliterarischen Narrativ, was der erste Band noch hat, weg und werden eben in Anführungszeichen immer erwachsener.
Frau Hoffmann, was genau macht die Figuren so spannend, dass man ihnen über so viele Bände hinweg folgen will?
Wir haben es hier wirklich mit Texten zu tun, die eigentlich auf Figuren konzentriert sind. Also während wir dieser Romanserie im Plot hier und da Schwächen unterstellen können und dürfen, sind die Figuren eigentlich durchweg vielleicht mit ein, zwei Ausnahmen ungemein ambivalent, mehrschichtig, mehrdimensional. Wir haben es eigentlich immer mit Figuren zu tun, die sich entwickeln, die aus unterschiedlichen Perspektiven gezeigt werden und dadurch, glaube ich, einfach wahnsinnig interessant sind. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr viele LeserInnen, die sich eben jeweils mit unterschiedlichen Figuren zumindest emotional verbunden fühlen.
Es gab dann in letzter Zeit noch eine jüngere Debatte über die Figuren, die angestoßen wurde, dadurch, dass die Autorin Joanne K. Rowling als Person in die Kritik geriet, vor allem wegen transfeindlicher Äußerungen. Und daraufhin hat man sich dann auch noch mal die Figuren bei Harry Potter genauer angeguckt. Und dann sahen Leserinnen und Leser plötzlich, dass die Kobolde bei Gringotts vielleicht mit antisemitischen Vorurteilen beschrieben sind, dass die unsympathischen Figuren in den Büchern dick und hässlich sind. Hat diese ganze Debatte den Blick auf die Harry Potter-Figuren vielleicht noch mal etwas differenzierter gemacht?
Joanne Rowling hat mit ihren unsäglichen Twitter-Beiträgen sehr dazu beigetragen, dass jetzt eben diese Perspektive auch nochmal auf ihre Texte geworfen wird. Das war aber im Übrigen auch von Anfang an so. Also dadurch, dass diese Texte seriell publiziert wurden, war es der Autorin bzw. dem Verlag, so dem Lektoratsteam, was dahinter stand, von Anfang an möglich, auf Kritik von Seiten des Publikums zu reagieren. Und so hat es dann relativ am Anfang schon den Move gegeben, dass eben Figuren eingeschrieben wurden, die jetzt nicht der weißen Mittelschicht Großbritanniens angehörten. Dennoch sind das natürlich Texte, die in erster Linie weiße Mittelschicht Großbritannien erzählen. Wie viele dieser Texte aus den späten 90ern und Anfang der 2000er Jahre. Ich sehe jetzt aber die Harry Potter Texte nicht viel stärker problematisch als eben die allermeisten kinder- und jugendliterarischen Texte dieser Publikationszeit.
Und da müssen wir auch noch mal auf die Sprache eingehen, finde ich. Also vielleicht versuchen Sie noch mal zu beschreiben, was eigentlich das Besondere an der Sprache der Harry Potter Bücher ist, mit der Joanne K. Rowling ja wirklich ein ganz eigenes Universum geschaffen hat.
Sprachlich finde ich an diesen Texten vor allen Dingen bemerkenswert, also gerade das englischsprachige Original, in dem ist das nochmal deutlicher, ist eine immer so etwas ironische, humorvolle Haltung. Das ist, glaube ich, auch ein Element, was durchaus dann lesererfahrenere Personen anspricht. Also, dass wir es mit einer Erzählstimme zu tun haben, die sich auch mal ein bisschen lustig machen kann. Sprachlich ist auch interessant und das gehört aber, denke ich, auch zur Kritik, die man an diese Texte vorbringen kann, dass da so eine bestimmte Vorstellung von Britishness transportiert wird, nämlich eine, die sich gut verkauft und gut bekannt ist international. So dieses Vorstadt-Idyll Großbritannien, wie die Dursleys es uns präsentieren. Und was auch gut gemacht ist in diesen Texten, ist, dass sie uns eine Welt als wunderbar, nie dagewesen, unglaublich fantastisch verkaufen. Obwohl, wenn man sich dieses fantastische Setting jetzt mal genauer anguckt, das eigentlich literaturwissenschaftlich, würden wir sagen, Topoi sind, also Motive und Strukturen, die wir alle eingeübt haben von Kindesbeinen an, wie eben fantastische Welten aufgebaut sind.
Wir müssen, weil wir ja gerade über 25 Jahre Harry Potter auf Deutsch sprechen, auch noch mal kurz auf die Leistung des Übersetzers Klaus Fritz eingehen. Der hat sich ja tatsächlich dafür entschieden, Sprachspiele, Wortschöpfungen und so weiter selbst sozusagen neu zu erfinden. Welcher Teil des Ruhms kommt ihm zu für den deutschsprachigen Erfolg?
Ja, das ist natürlich wirklich hervorragend gelungen in den meisten Fällen. Ich finde trotzdem, dass der Ton etwas anders ist. Ne? Ich würde die englischsprachigen Texte immer als etwas ironischer beschreiben. Das ist aber, glaube ich, auch englischsprachige Erzähltradition sozusagen. Aber genau, die Texte arbeiten ja ganz stark eben auch mit sogenannten Telling Names. Und ich finde, dass es hier auch im Deutschsprachigen in der Übersetzung gut gelungen ist, wann können wir diese Telling Names der Figuren eigentlich stehen lassen und wann braucht es hier und da eben doch eine deutsche Übersetzung. Das, was eben Sprachspiele sind, das ist hier schon wirklich meisterhaft gelungen, das auch in den deutschsprachigen Raum zu bringen.
Wenn wir nochmal auf die Kinderliteratur etwas allgemeiner schauen, Frau Hoffmann, die hatte Ende der 90er Jahre keine so sehr gute Zeit. Haben die Harry Potter Bücher der Kinderliteratur wieder neuen Schwung gegeben?
Ja, das hat wirklich ja wahnsinnige Auswirkungen auf die Kinder- und Jugendliteratur als Branche, weil natürlich Geld in die Kassen kam. Also das hat einfach gezeigt, dass das ein Segment ist, was eben ein starkes Segment sein kann auf dem Literaturmarkt. Und tatsächlich ist es ja heute so, die Kinder- und Jugendliteratur, zumindest im deutschsprachigen Raum, ist das am stärksten wachsende Literatursegment in einer Branche, die ja schon häufig totgesagt wurde. Und im Zuge der Harry Potter-Publikation hat es damals ja eine Vielzahl eben solcher serieller Romane gegeben, die, stellte man dann fest, generationenübergreifend gelesen wurden. Ich glaube, da hat Harry Potter auch viel geholfen, dass wir nicht mehr so in Grenzen denken, was jetzt LeserInnen von Kinder- und Jugendliteratur und Literatur, die sich in erster Linie an Erwachsene richtet, betrifft, sondern Texte werden eben durchaus generationenübergreifend gelesen.
Dieser Trend zu Kinderbuchreihen mit Hexen, Zauberern, fantastischen Welten, der hält ja bis heute durchaus an. Gerade eben erst hat Rike Patwardhan an eine der originelleren Reihen gestartet, finde ich, mit Die Schule der mittelguten Zauberer. Natürlich mit deutlichen Anleihen bei Harry Potter. Was würden Sie sagen, wie haben die Harry Potter Bücher die deutschsprachige Kinderliteratur geprägt?
Ja, also es hat wirklich eine Vielzahl von Serien gegeben, die sehr stark versucht haben, dieses Harry-Potter-Phänomen zu wiederholen. Also ich würde sagen, die Texte haben so über ein Jahrzehnt sehr viele Nachfolgertexte provoziert. Und ich habe aber eher den Eindruck, dass das jetzt gerade abebbt.
Lena Hoffmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Jugendbuchforschung der Universität Frankfurt am Main, zu 25 Jahren Harry Potter.